2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. In virtuellen Zeiten gibt es keine Tageszeiten mehr, deshalb spielt das alles überhaupt keine Rolle. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Schade, dass Sie immer noch nicht hier sind. Kein Publikum nirgends. Aber immerhin für die Hörer von Radio 1 hat sich nichts geändert, denn beim Radiohören steckt man sich nicht an, jedenfalls nicht mit Krankheiten. Ich begrüße Igor Lewitt. Hallo Igor.
Hallo Jakob, ich freue mich.
Wir reden hier über alles, nicht? Wir reden über Corona, über Musik, über Twitter und ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht mehr notwendig, dich vorzustellen. Aus der guten Höflichkeit halber tue ich es aber trotzdem. Du wurdest 1987 im russischen Gorki, das es heute nicht mehr gibt, geboren. 1995 zogst du mit deiner Familie von Russland nach Hannover. Klavierstudium in Salzburg und in Hannover. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, du seist der vermutlich beste Pianist der Gegenwart. Im Corona-Jahr bist du sehr, sehr bekannt geworden durch deine Twitter-Hauskonzerte, für die du dann auch tatsächlich das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Entschuldigung, wenn ich darüber lache, aber das finde ich immer noch eine ziemlich irrsinnige Geschichte. Begründung von Herrn Steinmeier: mit deinen Corona-Hauskonzerten hast du aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg entstehen lassen. Das wiederum finde ich ehrlich gesagt ganz schön und gar nicht zum Lachen. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank. Freue mich auch.
Okay. Wir haben eben die Masken aufgehabt, als wir reingekommen sind. Jetzt haben wir sie abgesetzt. Und jetzt mache ich was, was man normalerweise auf keinen Fall machen darf. Nämlich ich referiere auf ein kurzes Vorgespräch, was wir eben geführt haben. Du hast gesagt, du hast gestern mit Maske gespielt?
Ja, ich habe gestern in Frankfurt ein Konzert gestreamt mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks. Und ich musste keine tragen. Auch das Orchester musste keine tragen. Die sitzen mit Abstand nebeneinander. Also für all die bösen Twitter-User, die mich angegriffen haben, warum denn das Orchester keine Maske anhätte, die müssen das nicht. Die sind, das ist alles regelkonform. Ich habe aber kurz vorher mir gedacht, dass ich will sie doch tragen.
Warum?
Weil sie jetzt einfach mal zur Realität gehört. Also so zu tun, als sei alles normal, nur ohne Publikum und mit knarzenden Kamerawägelchen, die an einem vorbeifahren, das kann ich nicht. Normal ist gar nichts. Und es ist auch ein Stück weit ein Zeichen. Wir müssen sie jetzt alle tragen. Und es fällt mir nicht schwer, einen Lappen vors Gesicht zu hängen und zu sagen, ich spiele jetzt eben Mozart damit. Also es ist beides.
Nee, ich finde auch nicht, dass es schwerfällt, um Gottes Willen. Ich finde es nur interessant, dass man natürlich auch durch solche Entscheidungen sich immer mehr abgewöhnt, Leute ohne Maske zu sehen. Wir sind ja inzwischen schon fast so weit, nicht? Wenn du einen Film siehst, der praktisch vor einem Jahr, also vor einer Ewigkeit aufgenommen wurde, denkt man so, oh Gottes Willen, die Leute alle so dicht beieinander,
keine Maske. Es ist ja kein Protest von mir, dass ich jetzt sage, ich trage die Maske. Aber wie gesagt, wir haben dieses ganze Jahr über so viele Wellen erlebt. Ja, man hat irgendwie eine Zeit lang im Mai, so ab Mai vergangenen Jahres, als man ja wieder arbeiten durfte, als einige arbeiten durften, haben ja einige auch so getan, naja, der Saal ist nur zu 20% gefüllt, aber wir tun mal so, als sei alles normal. Gar nichts war normal. Es hat auch uns alle, glaube ich, extra an den Rand der Erschöpfung gebracht, diese Zeit. So, und jetzt war das gestern, glaube ich, das letzte Konzert für mich, sagen wir mit auf einer Bühne, auch gestreamt für die nächsten, weiß ich nicht, 1,5, 2 Monate. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich ziehe sie jetzt einfach an.
Leidest du darunter?
Das kann ich so einfach nicht beantworten. Ja und nein. Ich leide gerade, ehrlich gesagt, also ich habe eine Zeit lang nur daran gelitten. Gerade leide ich nicht daran. Ich leide an anderen Dingen viel mehr. Es ist jetzt, was es ist. Ja. Es bringt überhaupt nichts, jeden Morgen aufzustehen, mit dem Schädel gegen die Wand zu hauen und zu sagen, irgendwie, ich will wieder spielen. Ich werde jetzt nicht spielen. Also gehört auch zu einem Stück Selbstschutz zu sagen, okay, es ist jetzt so. Was und wie gehe ich für mich damit um?
Du spielst auch auf Twitter nicht wieder?
Ich spiele immer wieder auf Twitter. Also ich nehme immer wieder mal ein Stück auf. Ehrlich gesagt, mir fehlt gerade einfach die Kraft für Konzerte.
Weil die Hauskonzerte im vergangenen Jahr mit Hunderttausenden von Zuhörern waren schon irgendwie ein Ding, weil dieses Medium Twitter für sowas ursprünglich ja nicht gedacht war. Man hatte es auch mit sowas assoziativ nicht so in Verbindung. Man hatte schon gar nicht Beethoven auf Twitter, war auch erstmal für die Leute, glaube ich, neu. Das war irgendwie, ehrlich gesagt, schon ganz schön. Deshalb finde ich das mit dem Bundesverdienstkreuz zwar lustig, aber irgendwie durchaus auch verdient. Hat es dir damals Kraft gegeben?
Ja, also es hat mir auf sehr, sehr vielen Ebenen Kraft gegeben. Ich meine, wir beide haben uns ja häufig drüber unterhalten. Du hast für dich ja eine lange Strecke zurückgelegt mit Twitter. Hast ja für dich Erfahrungen gemacht, die dann zu der Entscheidung geführt hatten, auch auszusteigen. Ich habe für mich eine lange Strecke mit Twitter hingelegt, die sich immer mal wieder, so die Pfade haben sich immer wieder verändert. Mal war für mich Twitter irgendwie ein Spaßmedium, dann war es für mich irgendwie einfach nur so ein Raushau-Wutmedium, dann war es dieses, aber es gab vieles. Und es neigt natürlich dazu, eigentlich nur das Schlechte in dir zu wecken. Und an diesem 12. März habe ich einfach, ich habe das einfach für mich umgewandelt, ja, mit diesen Konzerten. Es hatte nicht nur etwas Grundpositives, es hatte was Verbindendes, es hatte was Tragendes für mich und so sehr das offensichtlich vielen gut getan hat, so sehr muss ich sagen, das hat mich wirklich vor dem, sagen wir mal, von so einem mentalen Absturz bewahrt mit diesen Konzerten, absolut.
Also konnte das virtuelle Publikum das reale zumindest partiell ersetzen?
Das ist mir ja eh immer egal gewesen, für wen ich und vor wie vielen Menschen ich spiele und wo ich spiele. Ist mir vollkommen, geht mir da rein, da raus. Also ich könnte, weil ich glaube, dass, also ich habe keinen Bezug zu Räumen. Ich will nicht sagen, dass mir Räume egal sind, aber sie sind mir nicht ansatzweise so wichtig wie Menschen. Und ich glaube, wir machen Räume und nicht umgekehrt. Also ich könnte hier spielen, ich könnte irgendwie bei mir im Wohnzimmer spielen, ob da jetzt ein Freund von mir sitzt oder ob ich weiß, da sitzen Menschen an einer anderen Leitung. Ich weiß, da gibt es wen. Und das reicht mir schon. Und dann spiele ich genauso, als würde ich auf einer Bühne sitzen, zumindest von meiner Hingabe her. Insofern waren ja, das war für mich ganz deutlich spürbar.
Genau, aber es ist sozusagen, auch wenn der Raum egal ist, was eben nicht egal ist, sind die Menschen und was ich nur ganz spannend finde, ist, was ist doch auch gewisserweise dann ein Experiment gewesen, weil du wusstest ja nicht, ob die Leute dann darauf auch so reagieren, gerade weil dieses Medium dafür ja relativ untrainiert ist. Das heißt, du hast sozusagen, wenn du in einem Konzertsaal spielst, siehst du dein Publikum da ja sitzen, dann weißt du, da sind diese Menschen. Und dort hast du ja erstmal, das finde ich immer so erschreckend am Internet, das erschreckt mich auch heute immer noch, dass man erstmal so ins Nichts hinaus ruft und gar nicht weiß, ob da überhaupt jemand ist, der zuhört.
Die Kolumnistin vom New Yorker Gia Tolentino hat ja dazu ein Buch geschrieben, Tricked Mirrors, wo sie genau darüber spricht. Sie sagt einfach, das ist den meisten überhaupt nicht klar, was das psychologisch mit dir macht, ob du jetzt nur einen Follower hast oder 50 Millionen. Du twitterst was raus und du gibst theoretisch auf alle Ewigkeiten die Kontrolle darüber ab, wer das liest. Weil du weißt, sagen wir mal, du hast nur einen Follower und twitterst Apfelkuchen. Ich gebe in die Suchleiste Apfelkuchen ein. Ich sehe das, ich kann das retweeten. Ich kann davon einen Screenshot nehmen. Die Performance endet nie. Und das ist völliger Wahnsinn psychologisch. Was das mit einem macht, bewusst oder unbewusst.
Was macht das mit dir?
Ich sag mal so, es gab eine Zeit vor den Hauskonzerten und nach den Hauskonzerten. Und vor den Hauskonzerten habe ich manchmal auch die Kontrolle verloren. So. Ich habe auch manchmal Dinge gesagt, die ich vielleicht jetzt nicht hätte unbedingt sagen müssen. Ich habe auch von mir Sachen gegeben auf so eine du bist entweder komplett für mich oder gegen mich Art. Etwas, was mich heute extrem belastet, wenn ich das bei anderen lese. Und mit den Hauskonzerten habe ich das Gefühl zum ersten Mal, okay, ich habe jetzt irgendwie die Kontrolle zurück. Ich habe die Deutungshoheit darüber. I own my story. Ja, und das fühlt sich ziemlich gut an. Seitdem. Ich bin Weißt du, das war völlig irre. Also, weißt du, wie funktioniert so ein normales Konzert? Du hast die Anfahrt, du hast den Raum, du hast das Umziehen, du bist hinter der Bühne, du gehst vor die Bühne. Schichten, 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 Schichten. Alles wunderbar. Ich sag nur, da passieren unglaublich viele Dinge. Dann bist du auf der Bühne. Dann hast du erstmal einen Abstand. Das alles ist ja mit diesen Hauskonzerten weggefallen. Es gab nur die Musik, es gab mich, es gab die. Sofort, Knopfdruck an, bumm, hier bin ich. Und das war so pur und so klar und so leicht, dass das ja ungeheuer befreiend war.
Es ist lustig, dass wir hier sitzen in einem Theater und du bist ein Künstler, ein Pianist und wir reden jetzt schon fast 10 Minuten über Twitter. Und werden jetzt auch gleich noch weiter darüber reden. Das finde ich, ich finde es unheimlich. Du hast es eben angedeutet, ich habe mich daraus zurückgezogen. Mir ist es gruselig. Ich habe das Gefühl, ich bin dem sozusagen seelisch nicht gewachsen. Aber ich wüsste gerne von dir, denn du bist dort als öffentliche Person ja in Erscheinung getreten, schon lange vor den Hauskonzerten. Und zwar nicht in allererster Linie sozusagen als Künstler in dem, was du tust, sondern als politisch aktiver, politisch sich äußernder Mensch. Deshalb nochmal meine Frage, was bedeutet es für dich, auf dieser Plattform aktiv zu sein?
Emanzipation und Befreiung. Das bedeutet es für mich. Es bedeutet für mich, dass ich an einem Punkt bin, wo ich meine eigene Geschichte selbst erzählen kann. Ich brauche keinen, das ist gefährlich und befreiend zugleich. Du hast keinen Filter, du sagst einfach, was du tust. Es bedeutet für mich Emanzipation. Und es bedeutet für mich gleichzeitig Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Und du hast gerade den Satz gesagt, du fühltest dich dem seelisch nicht mehr gewachsen. Du bist rausgegangen. Volle Transparenz. So sehr ich Twitter liebe, wirklich tue und das wirklich auch gerne habe, in den letzten Wochen komme ich manchmal auch an den Punkt, wo ich sage, ich will das nicht mehr.
Weil ich finde, guck mal, du hast etwas zum Beispiel gemacht auf Twitter, was ich hoffentlich nie gemacht habe, jedenfalls würde ich mir das wünschen. Du hast dich auch sehr stark emotional entäußert. Man hat dich auch als Mensch sozusagen kennengelernt. Du hast dich dort sensibel gezeigt oder angreifbar oder traurig, manchmal auch einsam. Also man hatte schon das Gefühl, dass man dir sozusagen näher kommt als Mensch. Etwas, was ich eine absolute Horrorvorstellung finde bei so einem Medium, wenn man bedenkt, wie viele böse Menschen da unterwegs sind. Da kriege ich praktisch sofort eine klaustrophobische Krise, wenn ich mir das jetzt nur überlege, was das bedeutet, sich da so zu entäußern. Wie bist du dann umgegangen oder wie gehst du um mit den Reaktionen, die das hervorruft? Denn da kommen ja nicht nur nette Reaktionen.
Also das hängt davon ab. Ja, das es gibt solche und solche Tage. Ja? Also wenn jetzt einfach nur mich jemand beleidigen will, dann ehrlich gesagt macht das gar nichts mit mir. Also wenn mich jemand flach beleidigt, kriegt er entweder eine zurück oder ich blockiere den. Ich finde, blockieren, das ist das Allerschönste. Ja, so toll. Also, so.
Macht, unendliche Macht.
Korrekt, genau. Ich bin nicht Jack Dorsey, ich schmeiß nicht den US-Präsidenten raus, aber das ist dann mein Zeichen von Meinungsfreiheit. Dann nehme ich mir mal die Meinungsfreiheit raus und sage, ich will dich nicht mehr sehen. Das ist schwer, das zu beantworten. Ich habe immer schon überall, wo ich war, sehr unmittelbar und sehr direkt und auch sehr persönlich kommuniziert, auf allen Ebenen. Das habe ich in den sozialen Medien so gemacht, genauso wie auf der Bühne, genauso wie mit meinen Freunden. Ja, ich kenne keine Filter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mir jemand substanziell wehtut, dann mache ich die Tür zu. So, und bis dahin habe ich einfach Vertrauen und es ist klar, das ist irgendwie bizarr, das zu sagen, aber ich habe einfach in dieses Medium Vertrauen gehabt. Das ist jetzt nicht immer so. Vor allen Dingen, weil wir jetzt, und das merke ich immer stärker, einfach in so einen Zeitgeist reinkommen, wo du, also ob analog, oder sagen wir mal, wo so eine Twitter-Sprache plötzlich sich verwandelt, übergeht in die reale Sprache. Wo Empathie und irgendwie die Bereitschaft, jemanden auch einfach sein zu lassen, deinem Gegenüber Raum zu geben, ohne gleich ins Ja-Aber zu gehen, brutal abnimmt. Und wie gesagt, ich habe jetzt für mich entschieden, ich bleibe auf Twitter, aber ich tue nur noch Dinge, die mir irgendwie gute Laune machen. Musik und übers Kochen reden.
die Tendenz, die du gerade beschreibst, macht sich fest an allem, was mit Corona zu tun hat. Nicht? Der Umgang der Öffentlichkeit mit Corona ist ja ganz, ganz irre. Es gibt ja inzwischen, am Anfang hat man ja Corona mit der Flüchtlingskrise verglichen. Ich würde sagen, Corona polarisiert die Gesellschaft deutlich mehr als die Flüchtlingskrise, obwohl man ja denkt, das geht gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Gesellschaft fällt noch stärker auseinander. Das ist bei dir auch so angekommen.
Also bei der sogenannten Flüchtlingskrise war das ja mitnichten so, dass ein sehr großer Teil der Gesellschaft sich irgendwie gespalten hat, sondern es gab ja eine unglaubliche Solidarität von Beginn an. Und dann haben einfach einige einfach dagegen geschrieben und haben dann so eine mediale Deutungshoheit über die Geschichte gewonnen. Und plötzlich war diese Deutungshoheit rechts. Also, und gleichzeitig lief ja im Land so auf der Ebene darunter noch immer unglaublich viel Tolles, solidarisch Geflüchteten wurde geholfen, wird immer noch geholfen. Also da in den Sandkasten will ich gar nicht einsteigen, so das wäre so spaltend gewesen. Das hier jetzt ja, das spaltet. Und zwar nicht, und das finde ich so erschreckend, nicht darin, dass man sagt, ich bin jetzt pro Lockdown oder contra. Niemand wird mich jemals sagen hören, mach alles auf und es ist alles ein Quatsch. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich finde es, ich habe einige Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen, einige wenige, die mir dann anfingen, so privat zu sagen, ja, während der Pest durfte man auch irgendwie spielen, wo ich gesagt habe, tut euch selbst einen Gefallen und sagt sowas nicht öffentlich, weil das endet nicht gut für euch. Was seid ihr denn pardon my French, wie scheiße seid ihr denn? Und meine Großmutter sitzt seit 5 Wochen eingesperrt in ihrem Zimmer. Ja, das, im Gegenteil, ich unterstütze das. Aber was vollkommen verloren geht, ist, dass ich sage, ich bin traurig ob der Situation, mir geht es nicht gut. Und bis hin zu Freunden, die dann nicht in der Lage sind, einfach Ja zu sagen, einfach es tut mir leid zu sagen. Sondern es kommt, ja, und was schlägst du jetzt vor? Dann sage ich, und das greift mich in den letzten Wochen extrem an. Extrem. Macht mich ehrlich gesagt ziemlich fertig. Und ich merke einfach, wisst ihr was, Freunde, ihr begebt euch gerade auf den Pfad, da kann ich nicht mitgehen.
Wie würdest du den Pfad beschreiben?
So unbeabsichtigt, so schwer an der Grenze zur Empathielosigkeit und so einem unbeabsichtigten totalitären Gerede. Unbeabsichtigt. Ich glaube nicht, dass die allermeisten das wirklich wollen. Aber wenn dir das Gefühl abhanden kommt für das Gefühl deines Gegenübers, betreten wir Räume, die nicht gesund sind. Und das sage ich auch in aller Selbstkritik, weil wenn ich jetzt analysiere, wie ich irgendwie vor 2-3 Jahren kommuniziert habe online, dann war ich dem auch nicht unnah. Aber ich kann das einfach nicht mehr. Ich will das auch nicht.
Ja gut, es gibt halt einen ganz großen, offenbar eine ganz merkwürdige Versuchung, bei den Leuten Recht zu haben und Recht zu behalten. Finde ich interessant. Kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich, glaube ich, habe ich mich, glaube ich, auch das eine oder andere Mal in meinem Leben dabei ertappt. Aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger würde ich sozusagen, weniger Lust habe ich, so Recht zu behalten. Weil ich glaube mir selber immer nicht. Also, und dann, deshalb fällt es mir auch so schwer, wenn Leute mit diesem Gestus, sie wissen ganz genau, wir müssen jetzt, wenn wir jetzt 3 Wochen das Land richtig schließen und auch die Grenzen und die anderen europäischen Länder machen das alle genauso, dann besiegen wir das Virus. Da habe ich immer so, denke ich so, Freunde, das sind so Front, das ist so eine Frontkämpfer-Mentalität, I don't know.
Irgendwie. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei denen ich, sagen wir mal, so einfach persönlich ein Vertrauen habe, dass in dieser Situation. Nimm so jemanden wie Karl Lauterbach. Ich meine, man kann viel sagen, aber ich weiß es einfach. Der Mann zweifelt auch und hinterfragt sich von morgens bis abends. Er hat eine Mission, er will helfen, er ist Arzt, er ist Vollprofi. Das kann man ihm, glaube ich, wirklich nicht absprechen. Ich rede jetzt nicht über dieses, dem einen schmeckt die Kommunikation, dem anderen nicht. Niemals geht damit so um, ich weiß, was die Wahrheit ist, sondern gibt es diese Studie. So, das ist, der arbeitet an sich. Und dann sehe ich so Freunde, die haben das Wort Epidemiologe am 12. März 2020 gelernt, genauso wie ich auch. Und die tun jetzt so, als könnte man mit so einer Welle von 280 Zeichen-Tweets, ja, jetzt einfach mal erklären, wie man das Ding hier aber sicher an den Hafen fährt. Und das ist mir einfach fremd und das überfordert mich. Und deswegen trete ich jetzt auch da ein Stück weit zurück.
Das finde ich interessant, wenn du das so formulierst. Denn du hast ja vor einigen Jahren damit begonnen. Ich konnte jetzt gar nicht feststellen, ehrlich gesagt, in der Recherche, wann genau. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Vor Konzerten dich hinzustellen und ja was... Statements abzugeben sozusagen zu Themen, die nicht unmittelbar jetzt mit deinem Konzertthema zu tun hatten. Das war auch ein ungewöhnlicher Akt, weil man das so von klassischen Pianisten nicht kannte. Wann hast du damit angefangen, warum? Und heute würdest du es, glaube ich, so nicht mehr machen, oder?
Also ich habe das erste Mal sehr exponiert war in Brüssel 2016. Das war am Tag nach der Trump-Wahl. Mhm. Und ich bin ja nicht doof. Mir ist ja klar, dass ich mit einer Ansage da irgendwie groß nichts verändere. Aber mir kochte einfach der Topf über. Ich musste das sagen. Und wir sind in einem Konzertsaal. Das ist auch historisch. Das sind ja öffentliche Debattenräume auch gewesen. Das sind Austauschräume. Ich meine, wenn irgendwas politisch war, dann war es die Oper in vielerlei Hinsicht. Insofern tue ich hier gerade nichts Neues. Es ist anstrengend. Ich zwinge dem Publikum auch etwas auf, weil ja, dafür sind sie nicht dahin gegangen. Ich habe nicht so häufig von der Bühne gesprochen. Also das ist vielleicht zwei Hände voll in den letzten Jahren. Mhm. Weil, Spoiler, das fällt mir nicht leicht. Also ich war ja mal irgendwie ich war einmal auf dem Parteitag der Grünen, da war es viel leichter, weil das ist, dafür sind die Menschen da, fürs Sprechen. Das passt dazu. Während im Konzert ist es eine, ich zwinge etwas auf.
Hin und wieder hat ja auch einer dazwischen gerufen, wir wollen Musik hören.
Sollen sie, ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Ich reg mich ja über die auf, die dann aufstehen und dem Zwischenrufer sagen, raus mit dir. Weil ich dann sage, Leute, nee, also er hat mir irgendwie nicht den Tod gewünscht, er hat mich nicht angegriffen, er hat mich nicht beleidigt, er hat gesagt, dafür bin ich nicht hierher gegangen. Stimmt, dafür ist er nicht hierher gegangen. Ich sag's trotzdem. Ich halte dich aus, halte du mich aus. Und in den allermeisten Fällen hält man einander auch aus. Ja? Aber immer wenn ich das Gefühl habe, es kocht über und ich muss jetzt etwas sagen, weil wie gesagt, ich kann nicht mit Schichten Musik machen. Ich muss mich ehrlich machen. Dann sage ich was. Und das ist nicht so häufig vorgekommen. Ich würde es auch in Zukunft machen, aber immer dann, wenn es dann wirklich nicht anders geht.
Deine musikalische Genese sozusagen nachzuvollziehen, das kann man machen bei Google, dann sieht man, wie alt du warst, als du angefangen hast, Klavier zu spielen und so weiter und so. Aber die Politisierung, das würde mich schon interessieren, wo die herkommt. Weil das wird ja nicht nur Trump gewesen sein.
Nein, die ist so in Wellen gekommen. Also die erste kleine Welle war Lehman Brothers. Das war so die erste Augenöffnung. Ich meine, ich bin minimal jünger als du,
Das ist süß, ja,
danke. Ja. Ich war 21, heißt das, 2008 war das, glaube ich, oder? Ja, Lehman war, genau. Und da habe ich so ganz zart angefangen, plötzlich war ich interessiert daran, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen? Ja, da war so die erste kleine Welle. Die ist dann sehr verstärkt nochmal worden für mich mit der Occupy-Bewegung. Da habe ich richtig angefangen, mich damit zu beschäftigen und irgendwie auch andere Bücher zu lesen. Habe angefangen, sehr, sehr viel auf Englisch zu lesen. So. Und die zweite Welle, die dann sehr tiefgreifend für mich war in diesem Bereich, das war, als ich Georg kennengelernt habe, Dietz.
Georg Dietz.
Genau.
Den Journalisten jetzt inzwischen in Hamburg bei einem Think Tank.
Genau.
An der Arbeit.
Und Georg habe ich hier in Berlin kennengelernt und daraus ist eine wirklich sehr, ist jetzt bescheiden ausgedrückt, eine sehr enge Freundschaft entstanden. Er ist mir im Grunde Familie. Und Georg war ein unfassbar wichtiger Perspektivenöffner für mich. So. Und als ich ihn kennengelernt habe, war das ja so diese Hochzeit von der Occupy-Bewegung und etc. Und dann begann die Eurokrise. Und da war bei mir dann kein Halten mehr. Und mit dem Eintritt der Geflüchtetenkrise 2015, da war dann jedes Damm gebrochen. Aber so, das kam so in neuen Anläufen. Aber Georg war wahrscheinlich die wichtigste, bis heute irgendwie beinahe wichtigste Quelle dieses Prozesses.
Ja, vieles, was er schreibt, verstehe ich gar nicht, aber das ist ja doch gut, wenn es dir da anders geht. Du hast,
da geht es mir anders, ja.
Du hast vor zwei Jahren sogar mal angedeutet, bei der Gründung einer neuen politischen Partei sozusagen mitmachen zu wollen, falls das jemals dazu käme und so. War das irgendwie ein Spaß oder würde das
wirklich so weit? Ich weiß es nicht mehr genau, vor zwei Jahren. Ich würde mir manchmal schon eine linke Partei in Deutschland wünschen. Also nicht keine rechte linke Partei, sondern nationalistisch abdriftende, sondern eine wirklich offene, progressive linke Partei. Und dieser Wunsch war vor zwei Jahren extrem groß und habe ich einfach ein bisschen so laut nachgedacht und dachte, also wenn das jemand irgendwie mal beabsichtigt, ich wäre dabei, jetzt
bin ich. Aber der Wagenknecht-Flügel hat doch bei der Linkspartei in Wahrheit verloren. Die Kipping-Leute haben doch gewonnen.
Ja, aber das ist nicht meine Partei.
Ich glaube, linker als das wird es in Deutschland nicht.
I rest my case, ja. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren,
was links ist. Nein. Um Gottes Willen, das mache ich sowieso nicht. Ich spinne ja nicht, um mal mit Asterix und Obelix zu reden.
Genau.
In der SZ, um jetzt mal sozusagen vom Witz wieder wegzukommen, in der Süddeutschen stand neulich ein Artikel: Dein Ruhm rühre in Wahrheit nicht vom Klavierspiel, ja, sinngemäß stand das da, sondern von den politisch willkommenen Äußerungen im Netz. Das war ganz schön bitter, oder?
Das, was du jetzt gerade sagst, wenn nur das da gestanden hätte, wäre es nicht bitter.
Okay, das fand ich gut. Und dann stand noch, dass du ein viel schlechterer Pianist bist als
das Bittere an dem Text war. Und ich kann gleich quasi den Ball mit einer anderen Geschichte, die mit dir zu tun hat, zurückspielen. Das Bittere an dem Text war nicht, also unabhängig einfach vom nicht nur in meinen Augen sehr unappetitlichen antisemitischen Werkzeugen, die da reinkamen. Das Bittere ist, zum Fake erklärt zu werden. Zum der tut nur so, als ob erklärt zu werden. Das ist aller unterste Schublade. In allermeisten Fällen, wenn du auftrittst oder eine Arbeit von dir präsentierst und jemand bewertet diese Arbeit, in 9 von 10 Fällen kennt man sich gar nicht. Du hast nur die Arbeit. Oder meinetwegen ein Tweet. Sag, der Tweet war scheiße. Pardon me. Sag, die Arbeit war unfassbar schlecht. Aber jemanden quasi die Glaubwürdigkeit, jemanden die Integrität in Frage zu stellen, das, zu sagen, der lügt.
Nein, nicht der lügt, sondern der macht das, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Das ist ja und fies. Das ist ein Lust, genau.
Das ist echt fies. Ich finde das, ich weiß genau, was du meinst, weil komischerweise bei der Corona-Thematik gab es Leute, die mir das vorgeworfen haben, die gesagt haben, ich bin sozusagen skeptisch den Maßnahmen der Regierung gegenüber, nicht weil ich skeptisch bin, sondern weil ich sozusagen damit einen Effekt erziele.
Also ich erinnere mich an...
Ärgert einen wahnsinnig. Da wird man ganz...
Ja, und ich erinnere mich auch an einen Tag, da hatten wir auch mehrmals drüber gesprochen. Du hattest ja mit Kollegen Fleischhauer einen Podcast gemacht. Und ich will gar nicht auf die inhaltliche Ebene irgendwie jetzt gehen, weil das ist nochmal ein extra Gespräch. Aber es gab einen Text über diesen Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wo der erschien. In irgendeinem Zeitmagazin. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Und da hat der Autor euch beide bezeichnet als, Zitat, sogenannte Journalisten. Und wie gesagt, ich überhaupt nicht über den Inhalt. Sowas tut man einfach nicht. Leute, hört auf damit. Das ist einfach falsch. Journalist. Ich hab noch nie, so sehr ich wirklich in den allerletzten Worten mich über welche Artikel aus dem Springerhaus hin und her aufregen könnte, noch nie habe ich den Satz gesagt, der sogenannte Journalist XY. Das ist wirklich unangenehm und gehört in keine Debatte. Und wie gesagt, dass diese Dinge, du hast vorhin gefragt, was machen mit mir Reaktionen auf Twitter? Keine Reaktion, egal wann im Leben, ist für mich so schmerzhaft, als wenn jemand sagt, ich sei ein Fake. Das greift mich wirklich im Innersten an.
Aber was ich so schrecklich finde, ist daran, dass man so verletzbar ist, auch von Leuten, die man selber total scheiße findet. Das nervt doch irre. Ich meine, eigentlich müsste man nicht sagen, so Leute, die man selber blöd findet oder die man gar nicht kennt oder die man blöd finden würde, wenn man sie kennen würde, die können einen gar nicht angreifen. Aber wenn man dann angreifbar ist, würde mich jetzt, ich frage das jetzt wirklich auch ungeschützt und offen, heißt das, dass man selber noch nicht so weit ist und dass man da hinkommen muss? Oder ist es eigentlich gut, angreifbar zu sein, auch von doofen Leuten? Ist das irgendwie ein schwieriges Thema, oder?
Es ist ein schwieriges Thema. Ich will eigentlich nicht abstumpfen. Also sensibel bleiben fände ich schon echt cool. Insofern bin ich okay damit, angreifbar zu sein. Ich finde, es wird dann noch interessanter, wenn es darum geht, wehrst du dich und wie wehrst du dich? Und da wird es dann in meinen Augen im Grunde eigentlich noch bitterer, weil, sagen wir mal, wehrst du dich gegen rassistische Angriffe? Ja, wehrst du dich dagegen, wenn jemand sagt, du hängst wie Jesus am Kreuze und quasi die letzten, mit dem letzten stinkenden Antisemitismus gegen dich vorgeht? Wehrst du dich dagegen? Und jetzt wird's eben wirklich schmerzhaft, weil du und ich leben in einem Land, dessen selbst irgendwie sich auferlegte mit DNA ist ja während den Anfängen. Bedeutet, keine Wunde kann zu klein sein, um sich nicht dagegen wehren zu müssen. Es gibt keinen zu kleinen Fleck. Geh dazwischen. Das bedeutet für mich, wehret den Anfängen. Wenn ich dann aber von sehr vielen höre, wenn ich sage, da hat mich jemand wirklich verletzt und dann kommt, reagier nicht. Gib dem keine Bühne. Der hat 22 Follower. Wen interessiert das? Mach das nicht. Schluck's runter. Ist ja Arschloch. Komm. Next. Muss ich plötzlich sagen, warte mal, für wen gilt eigentlich hier dieses Wehret den Anfängen? Für wen gilt das? Gilt das für die Mehrheitsgesellschaft oder gilt das für die Opfer? Weil wenn es für mich als Opfer nicht gilt, dann können wir auch aufhören, darüber zu reden. Also ich finde das eine, bin ich bei dir, ist echt kompliziert. Weniger kompliziert finde ich, dass ich mir einfach sage, du machst, dass ich nicht schlafe, also mache ich, dass du nicht schläfst.
Nach dem Artikel in der SZ von Helmut Mauro, wo du und ja auch sehr, sehr viele andere das Gefühl hatten, der hat im Grunde, der arbeitet zumindest mit so antisemitischen Chiffren oder Symbolen oder Zeichen oder Anspielungen, hast du auch nochmal gesagt, das sei auch ein Zeichen von Dominanzkultur. Und hast dann im Grunde den Bogen auch noch weiter gespannt und gesagt, eigentlich, als du jünger warst, war alles irgendwie okay, aber seit ein paar Jahren habest du das Gefühl, dass deine Identität in diesem Land in Frage gestellt wird, dass das früher nicht so gewesen sei. Was mich daran interessieren würde, ist, wenn du dich jetzt sozusagen neben dich stellst, kann es sein, dass das früher nicht so gewesen dir so vorkam, weil das nicht so war? Oder weil du noch zu jung warst oder in einer anderen inneren Verfasstheit, um es nicht wahrzunehmen?
Ganz sicher Zweiteres. Mhm. Ganz, ganz sicher Zweiteres. Also ich habe mit 24 Sachen gespürt und bemerkt, die ich mit 15, 16 nicht bemerkt hätte. Ganz sicher Zweiteres. Aber wenn Und diese Infragestellung der Identität, Infragestellung der Daseinsberechtigung, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, das hat so mit Mitte 20 angefangen und kommt immer wieder leider vor. Ja.
Und das ist etwas, worüber man nicht hinweggehen sollte?
Ich kann darüber nicht hinweggehen. Ich kann das nicht. Also das kreiert in mir, obwohl ich das wirklich nicht will, ich will nicht zu Hause sitzen und von den Deutschen reden. Ich will das nicht. Das ist eine Formulierung, die mir wirklich nicht schmeckt. Aber wenn du in diese Situation reingezwungen wirst, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Und ich muss dann immer an diese großartige Filmszene denken aus dem dritten Pate-Film, wo dann Al Pacino diesem Attentat entgeht und in der Küche steht, zusammenbricht und sagt, you thought you're out and then they drag you back in. Mhm. Weißt du, ich will das nicht. Ich möchte gerne ein Interview geben und über meinetwegen reden, worüber ich will. Ich möchte nicht, dass mich jemand fragt, ob jetzt Israel mein Zuhause sei. Warum eigentlich? Wieso? Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, oder ich wünsche mir, dass mir niemand sagt, dass ich einen ganz tollen Bach spiele, obwohl ich ja kulturell eigentlich gar keinen Hintergrund dafür habe. Mach das nicht. Und wenn du es machst, dann leben mit den Konsequenzen. Aber dann haut man mich ein Stück weit so aus dem Sandkasten raus.
Aber fühlst du dich denn sozusagen als POC, wie das heutzutage heißt, People of Color? Identitätspolitik ist ein riesiges und ein sehr, sehr, sehr schweres Thema, nicht? Wo man, also ich bin sozusagen als alter weißer Mann bin ich raus, weil ich, aber ich weiß nicht, wie empfindest du dich?
Ich kapituliere vor der Frage.
Ja? Ja. Finde ich interessant. Warum? Weil die Antworten gefährlich sein könnten oder weil...
Weil es auch hier um... Jede und jeder hat seine eigene Deutungshoheit darüber, als was sie oder er sich sieht. Und ich fühle mich als Angegriffener. Mhm.
Das finde ich ein gutes Wort.
Ich fühle mich als Angegriffener und ich fühle mich als jemand, der immer und immer und immer und immer wieder in die Situation gebracht wird, sein Dasein rechtfertigen zu müssen. Das ja. Das ist mir jetzt viel näher als 3, 4 oder 5 Buchstaben.
Krasser Sprung jetzt. 180 Grad Kehre. Obwohl wir reden über dich, insofern ist es gar nicht so ein krasser Sprung. Du hast vor ein paar Jahren irrsinnig viele Kilo abgenommen.
War nicht so ein großer Sprung.
Und du hast darüber öffentlich auch gesprochen. Ja. Sonst würde ich das jetzt zum Beispiel hier gar nicht erwähnen, selbst wenn ich es wüsste, weil ich denke, gut, das ist Privatsache, das muss jeder machen, wie er will und so. Aber dadurch, dass du darüber gesprochen hast und dadurch, dass es ja offensichtlich auch sehr, sehr viel mit dir zu tun hat, frage ich dich jetzt, warum macht man das? Ich glaube, 30 Kilo ist bei deiner Körpergröße, das ist ja praktisch schon echt eine Menge. Und also viel. Da ist man ja nachher echt ein anderer als vorher, oder?
Total. Ich musste ziemlich alles neu lernen, bis hin zum am Klavier sitzen. Absolut. Warum ich das gemacht habe, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Totale Eitelkeit. Ich wollte einfach schönere Kleidung und Klamotten tragen. Ganz einfach. Ich war 22 und ich habe damals in Hannover gelebt, bin ich ja groß geworden. Und ist überhaupt kein Geheimnis. Ich habe einen Pullover gesehen, den ich anziehen wollte und der Verkäufer im Laden hat mich angeguckt und gesagt, für Sie haben wir hier nichts. Und ich bin einfach wahnsinnig sauer geworden und bin seitdem 1,5 Jahre jeden Tag ins Fitnessstudio gelaufen. Ich habe zu der Zeit keine Konzerte gespielt, das gab es alles in meinem Leben.
Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem für die Zuhörerinnen, kann ich sagen, die dich jetzt nicht sehen, du könntest sozusagen dann bei Men's Health irgendwie Men's Health als positiv
beitragen. Könnte ich nicht.
Hat sehr gut hingehauen, würde ich jedenfalls
sagen. Nein, aber das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Insofern ist das vielleicht nur ein 100-Grad-Sprung, weil auch das hat sehr viel zu tun mit einem Hauptthema in meinem bisherigen Leben, nämlich diesem Schichten abtragen. Ich war mal sehr, sehr, sehr dick. Dann habe ich sehr, sehr viel abgenommen. Dann war ich sehr verunsichert, nachdem ich abgenommen habe, weil ich nicht mit dem Körper umgehen konnte. Ja? Dann hast du plötzlich 30 Kilo weniger. Wie du sagst, bei meiner Körpergröße ist das so 3/4 Gewicht so ungefähr. Ja? Wie gehst du mit so einem Körper um? Dann habe ich angefangen, sehr viel auszuprobieren und war auch zwar extrem vorlaut, aber extrem unsicher. Es gab Jahre, da bin ich ohne Anzug, Krawatte und Anstecktuch nicht zum Bäcker vormittags aus dem Haus gegangen. So, also es gab immer, ich hatte immer das Gefühl, ich muss Panzer tragen, weil ich muss mich rechtfertigen, musste alles immer rechtfertigen. Außer dem Klavierspielen, das habe ich nie rechtfertigen müssen. Irgendwie, also in meinen Augen. Und das habe ich immer Stück für Stück, irgendwie mein Leben lang Stück für Stück abgetragen. Ja? Und das war sicher ein erster Schritt, diese Sportgeschichte und diese Gewichtsabnahme war ein erster sehr, sehr, sehr großer, wichtiger Schritt für mich. Also ich war so.
Besser als Drogen nehmen.
Ich habe einmal in meinem Leben. Danach gab es 2 Rollen Prinzenrolle und dann war auch gut.
Aber die Prinzenrolle waren nicht die Drogen. Ich finde es interessant.
Nichts wirklich genommen, einmal.
Ja, ist ja gut, um Gottes Willen. Ich finde es aber interessant, was hat es denn mit dem Klavierspielen gemacht, das Gewicht abnehmen?
Ich konnte keine halbe Stunde spielen, kurz danach. Weil ich keine Kondition hatte. Mhm. Ich war einfach wahnsinnig müde, sehr, sehr schnell. Ich war einfach zu dünn. Also ich war dünner als jetzt. Und ich hatte immer, also ich habe einen sehr, sehr engen Freund in Hannover, der ist auch, happens auch to be, mein Physiotherapeut. Und ich habe dann mit Stefans Hilfe im Grunde atmen neu gelernt. Mich am Klavier bewegen neu gelernt. Weil es ist körperlich so, es ist das eine, das ist ganz interessant, wenn du richtig sitzt, aber du sitzt relativ gerade, nicht im Hohlkreuz, und dann hebst du einen Arm, dann ist das ein Gewicht, aber wenn du so zusammen sagst, bewegst du im Grunde doppelt so viel Gewicht so ungefähr, weil du diesen ganzen Apparat hier mitziehst. Das war mein Spielen, als ich sehr dick war, weil ich sehr, sehr viel mitgezogen habe. Das heißt, die Bewegung war sehr groß und sehr langsam und sehr schwer. Während ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie eigentlich zu dünn und wie soll ich jetzt mit diesem Körper umgehen? Wie atmest du? Wie hebst du deinen Arm? Wie bewegst du deinen Körper? Ich musste das alles neu lernen. Es war wahnsinnig spannend. Es war total spannend.
Hat es das Spiel selber verändert?
Ja. Viel freier und schneller und glaube ich, direkter und einfach agiler geworden. Absolut.
Also ich habe dich ja spielen sehen. Ich finde, also verstehe jetzt gar nichts davon, hatte aber das Gefühl so, wow, das ist ja ganz viel Körpereinsatz für so einen Pianisten.
Aber es ist kein Körper, also ich bewege mich sehr viel am Klavier. Aber ich bewege mich so am Klavier, dass zum Beispiel sehr bewusst Nacken und Schultern sind frei. Also ich bin tief unten, aber hier gibt es keinen Druck drauf. Mhm. Und dann mache ich so manchmal so Sachen, die aussehen wie blöde Speränzchen, dass ich, wenn ich meine eine Sekunde frei habe, mach ich so mit dem Arm. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Entspannungsgeschichte. Weil das ist vielen gar nicht klar. Das hier ist eine angespannte Haltung für den Arm, weil die sehen so machen. Und wenn ich so mache, mache ich auf. Also solche Geschichten mache ich beim Spielen. Ich spiele irgendwas, mache ich auf kurz. Ja? Oder das Gleiche mit dem Bein, dass ich irgendwie so ausstrecke. Also das habe ich mit dem Stefan wirklich gelernt und das war total cool. Mhm. Aber eigentlich bin ich, so viel ich mich bewege, bin ich eigentlich total frei am Klavier jetzt.
Es gibt ja Pianisten, die beim Spielen immer so seufzen und ächzen und stöhnen und singen, pfeifen. Echt, ja? Aber jetzt eigentlich eher nicht.
Jetzt interessiert mich eigentlich der Ton, der einfach kommt. Und nicht so macht, sondern so macht. Und dann ist er einfach da und strahlt oder fliegt oder was auch immer in meinem Kopf passiert. Ja.
Bist du ein spiritueller Mensch?
Andere, also ich habe Freunde, die glauben, die wollen mich immer davon überzeugen, dass ich es bin. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube an Menschen. Also dem fühle ich mich nah. Also ich weiß nicht, glaube nein. Vielleicht doch. Ich glaube nein.
Aber ist Musik nicht sozusagen von ihrem Charakter her etwas Religiöses?
Also jetzt, ich meine, was ist das Verständnis von Religiosität? Es gehört nur dir, ja. Es findet nur bei dir im Inneren statt, ja. Was Musik, glaube ich, aber niemals sein darf, sie sollte niemals etwas Belehrendes haben. Früher, und auch das wieder zum Thema Strecke zurückgelegt, ich hatte mal Zeiten, da habe ich jedes kleine Stück, was ich gespielt habe, jedes, und sei es der kleine Puppenwalzer, habe alles politisiert. Alles in irgendwie so pseudopolitische Kontexte gestellt. Und das hat sich so weit gewandelt, als dass ich zwar noch immer glaube, dass es keine unpolitische Musik gibt, aber noch viel mehr glaube, dass Musik zwar alles kann, aber gar nichts muss. Und das Gemeinsame ist, schau mal, sie ist einfach absolut frei. Also hier steht jetzt kein Instrument, wir können über Beethoven reden, aber hörst dir nichts. Solange nicht, jetzt in diesem Fall ich oder irgendwer anders, ans Instrument setzt und sie spielt. Also sie ist nur in dir. Das finde ich wahnsinnig schön.
Das hat ja Wagner der Musik vorgeworfen, der reinen Musik, das Art, die absolute Musik, die losgelöste, wenn sie sich entfernt vom Text, wenn sie sich entfernt vom Bild, von der Bühne. Das ist eigentlich, das sei eine Fehlentwicklung sozusagen.
Ja. Und der große Bosoni bezeichnete Wagner als germanischen Scheinriesen, der nur um sich selbst kreisen kann und mit sich anfängt und mit sich aufhört. Man kann drüber streiten, aber ich finde alles, was belehrend wird an Musik, finde ich... Jetzt kommt ein schreckliches deutsches Wort, unmusikalisch. Musikfremd.
Du hast eben gesagt, Musik ist immer politisch. Das ist ja ein Hammersatz.
Ich kenne keinen nicht politischen Kontext. Musik ist noch immer, solange mich keiner vom Gegenteil überzeugt, noch immer von Menschen geschrieben. Und diese Menschen haben in ihrer Zeit gelebt und Dinge gesehen. Du weißt mir, das ist
Beethoven,
Napoleon, bei
Hitler,
Schubert, Metternich.
Hitler und Goebbels mochten Beethoven sehr und klar. Trotzdem wird er heute gespielt, wenn Macron über den Hof des Louvres geht.
Er ist unseren Entscheidungen vollkommen ausgeliefert. Es ist Musik ist quasi immer abhängig, immer dem Kontext abhängig, in der du sie spielst. Immer. Also du kannst die Musik, und auch das wieder ist jetzt persönliche Meinung, du kannst eine 9. Beethovens beinahe missbrauchen, wenn du sie während des G20-Gipfels in der abbarrikadierten Elbphilharmonie spielst und draußen tobt quasi Bürgerkrieg und alles, wogegen draußen gekämpft wird, wird da drin repräsentiert und jetzt auch noch eleviert durch die 9. Beethovens. Ich fand das wirklich, wirklich unangenehm, um das mal nett auszudrücken. Du kannst sie benutzen als Emmanuel Macrons Eintritt nach seiner Wahl. Ich kann sie spielen bei der ersten First Night of the Proms in London. Ich kann den ganzen Käse aber auch lassen und einfach die 9. Beethovens spielen. Wobei, glaube ich, in Deutschland du die 9. nicht mehr ohne Kontext denken kannst. Was wir draus machen. Aber sagen wir mal so, Musik frei von jedem, wie als wären wir so in einem luftleeren Raum, das existiert nicht. Musik nur ihrer selbst willen ist meiner Meinung nach einfach weder intellektuell noch sonst irgendwie möglich.
Spricht Beethoven zu dir? Ich frage es deshalb, weil vielleicht die Hörer, die es nicht wissen, du hast halt alle 32 Klaviersonaten aufgenommen.
Also ich spreche nicht, also ich komme jetzt zur Frage, bin ich spirituell? Über mir hängt kein Foto von Beethoven und schaut mir streng über die Schulter. Ja? Kommuniziere ich mit dem, was er mir hinterlassen hat? Absolut. Absolut. Es verändert sich nur von Tag zu Tag. Also mal macht die Opus 111 das mit mir, mal macht sie was anderes mit mir. Natürlich bin ich die ganze Zeit in Dialog. Aber so ein Satz wie Beethoven war mein Lehrer, den wirst du von mir nie hören.
Alfred Brendel hat gesagt, ich bin nicht die Gouvernante der Komponisten.
Ich kann dem nichts hinzufügen.
Ein schöner Satz, oder?
Fantastisch. Ich bin nicht halb so klug wie Alfred Brendel, deshalb würde ich sagen, ich bin nicht Diener des Komponisten.
Brendel hat ja dann am Ende auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Offensichtlich gar keine so schlechten. Ich habe jetzt
super.
Ja?
Meister, der da ist.
Ja. Wäre das auch was für dich?
Alfred Brendel ist unwesentlich älter als ich.
Oh, praktisch gar nicht. Er ist so quasi gerade 90.
Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden.
Oh, okay. Du hast eben Busoni zitiert, der für dich ja, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Du hast mal gesagt, das Büchlein, was er geschrieben hat, empfiehlst du allen Leuten. Wie heißt es? 80 Seiten.
Entwurf der neuen einer neuen Ästhetik der Tonkunst.
Genau. Darin steht, die Aufgabe des Schaffenden besteht darin, Gesetze aufzustellen und nicht Gesetzen zu folgen. Wer gegebenen Gesetzen folgt, hört auf, ein Schaffender zu sein.
Ja.
Wo steht denn sozusagen der Pianist zwischen, also was ist sozusagen sein Verhältnis zum Komponisten? Wie viel Schaffender bist du und wie viel Ausführender bist du? im Verhältnis zum Komponisten?
Also mehrere Schritte. Im allerersten Schritt ist das, was ich da gedruckt vor mir sehe, ein Auftrag. Der klingt aber erstmal nach gar nichts. Also der klingt, ich verspreche dir, kriegst du sofort wieder. So. Hab mir vorher die Hände gewaschen.
Klammer auf, Studiogast nimmt Stück Papier und wedelt damit rum, Klammer zu.
Genau. Hände waren gewaschen. Im allerersten Schritt bin ich in diesem Raum hier und jetzt der Ermöglicher dessen, dass diese Musik überhaupt wieder zu Klang wird. Auch ich komme wieder zurück zu Bosoni. Und Bosoni schreibt so unglaublich tolle Bilder. Er sagt ja, Musik vollkommen zurecht. Sie ist absolut grenzenlos in meinem Inneren. Ich kann mir alles vorstellen. Alles. Sie ist frei. Sie ist immateriell. Er nennt sie sei wie tönende Luft. Mein Lieblingswort aus dem Buch. Und jetzt sagt er, ich nehme einen Stift in die Hand und jetzt schreibe ich schwarze Punkte und Zeichen drauf. Automatisch ist das eine Angrenzung. Ich grenze Unendlichkeit ein auf ein Stück Papier. So, was ist jetzt die Aufgabe von dir als Schaffenden, ist das Ganze wieder freizulassen? Das heißt, ich bin im besten Sinne Partner. Ich bin Auftragserfüller, aber ich bin auch der einzige Grund, warum dieser Auftrag überhaupt klingt. Ich würde das in etwa so beschreiben. Das ist, ich habe mal in einem Zeitungsinterview mit der NZZ habe ich mal gesagt, was wären die Komponisten ohne uns? Uns alle, uns Musikerinnen und Musiker, sie wären buchstäblich nicht mehr da. Dann kam irgendwie so ein alter reaktionärer Typ und sagte, übersetzte aus England, so ein Journalist, und sagte, Igor Levits said, what would Beethoven be without me? Und ich dachte so, Alter, wirklich irgendwie praktisch. Ja. Aber was wären sie ohne uns? Und das ist mein Verhältnis. Es ist, ich bekomme den wirklich wundervollsten, das wundervollste Werk und einen Auftrag, und ich versuche es für mich zu verstehen, aber ich lasse es wieder frei und gehe damit um. Lieber, nicht die Gouvernante des Komponisten.
Lieber Igor, letzte Frage. Kann man für Elise noch auf der Bühne spielen?
Ja. Ich spiele für Elise die ganze Zeit auf der Bühne.
Ach ja?
Ja. Ich habe damit mein Examen beendet.
Und was machen die Leute dann? Rutschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her?
Die ersten 5 Takte und dann sind sie ruhig. Ja. Ganz früher habe ich noch so Handzeichen gemacht. So. Das mache ich jetzt nicht mehr. Klar.
Lieber Igor, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und
danke
für dieses
dir.
Gespräch an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Kleiner Hinweis, am 22.02. Machen wir hier weiter mit Heinz Bude und Karin Wieland. Aufprall heißt das Buch, das sie geschrieben haben über die Hausbesetzer-Szene in den 80er Jahren. Bis dahin, danke. Tschüss.
2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.